Amen.
Geschwister und Freunde, das Thema heute Abend soll also lauten: Der göttliche Plan der Zeitalter. Der göttliche Plan der Zeitalter. Ich sagte an einem Ort, wo ich kürzlich darüber sprach, das ist eigentlich ein Thema für Väter in Christo. Aber schalten Sie jetzt bitte deswegen nicht innerlich ab, soweit Sie vielleicht erst jung im Glauben stehen. In 1. Johannesbrief Kapitel 2 ist ja die Rede von Kindlein, Jünglingen und Vätern in Christo. Kennzeichen der Kindesstufe: man hat Gott erkannt als Vater. Kann nun Abba rufen, Abba, lieber Vater. Und man hat Vergebung der Sünden. Dann nennt Johannes die Jünglinge, die sind nun herangewachsen, gereift in Christo Jesu. Sie haben gemerkt, Christsein ist kein Spaziergang, sondern ist in dieser Welt. Und ich bekomme diese Kraft durch das Wort Gottes und ich brauche eine Waffenrüstung. Also von den Jünglingen wird gesagt: Gottes Wort bleibt in euch und ihr seid stark und habt den Bösen überwunden. Von den Vätern in Christo wird dann gesagt: ihr habt den erkannt, der von Anfang ist. Den Kindlein wurde gesagt: ihr habt den Vater erkannt. Ja, ist das nicht ungefähr dasselbe? In jedem Falle Erkenntnis Gottes. Nein, das ist nicht dasselbe. Kindlein erkennen Gott als den, der mir meine Sünden vergeben hat. Damit fängt es an und muss es anfangen. Und ein Kindlein darf auch im Glauben ich-bezogen sein, wie natürlicherweise ein Kindlein ich-bezogen hat und sich nicht Sorgen macht um die Gesundheit der Mutter oder den Geldbeutel des Vaters, sondern ich, meiner, mir, mich. Ich habe Hunger, ich brauche was zu trinken oder zu essen. Das Kindlein in Christo darf auch ein wenig egoistisch sein am Anfang und sagen: ich möchte Heil, ich möchte Frieden, ich möchte Vergebung meiner Sünden und nicht in die Hölle kommen. Schlimm ist es, wenn man bei dem auf der Kindesstufe legitimen Egozentrismus verharrt und dann nach einigen Jahren immer noch sich alles dreht um das liebe, fromme Ich. Ich war neulich an einem Ort, ich komme von einer 8-Tage-Reise, etwas traurig. Ich suchte ein Lied und fand es nicht, denn in vielen Liederbüchern tun sie sich ehrlich schwer, wenn sie ein Lied finden, suchen über Israel. Und ich war so traurig, warum gibt es in den Liederbüchern über tausendjähriges Reich, über Israel und solche Fragen keine Lieder? Müssen Sie unter Mission nachgucken, dann finden Sie tausendjähriges Reich. Ich war traurig darüber, das zeugt von einem Heilsegoismus. Ich, meiner, mir, mich. Das ist ein Aspekt der Erlösung, aber längst nicht alles. Die Väter haben Gott erkannt als den, der von Anfang ist, im Anfang. Wenn man ihn aber erkennt als den, der im Anfang ist, dann auch als den, der am Ende da sein wird. Denn Anfang und Ende entsprechen sich in der Schrift. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Väter interessieren sich für den gesamten Heilsplan Gottes. Ich möchte aber so sagen heute Abend: das ist ein Thema für Väter in Christo und solche, die es werden möchten, beziehungsweise Mütter, die also nicht stehen bleiben möchten, die also wachsen möchten. Der Teufel, wenn er schon nicht verhindern konnte, dass wir gläubig werden, dann versucht er alles, dass wir keinesfalls wachsen und fruchtbar werden in Christo Jesu, denn das wäre ihm ein Greuel. Das geht hervor aus Matthäus 13, aus den Wachstumsgleichnissen, Gleichnis vom Unkraut unter dem Acker etwa. Wenn er schon nicht verhindern konnte, dass wir gläubig wurden, dann möchte er, dass wir bis an unser Lebensende Leute sind, die sagen: ich, meiner, mir, mich. Ich will Glück, ich will Frieden. Israel, was geht mich das an? Weltall, Völker, das sind Gottes Sachen und Gott wird es irgendwie recht machen, aber das interessiert mich nicht. Paulus ist anderer Meinung, wenn er einmal schreibt: dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Und wenn man die Geheimnisse Gottes verwalten soll, muss man sie mindestens erst einmal kennenlernen, denn was ich nicht kenne, kann ich nicht verwalten. Also ein Thema für Väter und Mütter in Christo und solche, die es werden wollen. Und unter der letzteren Rubrik darf ich sie hoffentlich alle einordnen heute Abend. Bauruinen heißt mein nächstes Stichwort. Wenn Sie in die Schweiz fahren, etwa in den Tessin nach Locarno Und dann empfehle ich Ihnen, bleiben Sie nicht unten in Locarno, sondern gehen Sie ein bisschen höher, den Berg hinauf, und dann schauen Sie von oben herunter auf Locarno, ist doch viel schöner. Und dann sagt man Ihnen vielleicht, jenes Hochhaus in der Mitte der Stadt, das ist nicht fertig, das wird auch nicht fertig, Bauruine. Das Geld ist Ihnen ausgegangen. Und in anderen Städten, Frankfurt am Main und so weiter, Siegen hoffentlich nicht, gibt es Bauruinen. Einer hatte angefangen zu bauen und hatte es nicht hinauszuführen. Zum Thema Bauruinen äußert sich einmal der Herr Jesus Christus in Lukas 14, Vers 28. Und er gibt da allen Bauenden den guten Rat, einen Kostenvoranschlag zu machen, einen Finanzierungsplan. Muss man ja auch. Musste man offensichtlich auch schon vor 1900 Jahren, vielleicht weniger kompliziert als heute. Lukas 14, 28. Wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor nieder und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung habe, auf das nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht zu vollenden vermag, alle, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und vermochte nicht zu vollenden. Guter Rat an Baulustige. Aber nun ja, das sagt ja der Herr Jesus nicht aus diesem Grunde, sondern im Zusammenhang ist die Rede von der Jesus-Nachfolge. Zwei Verse vorher steht das harte Wort, das oft zu Fragen Anlass gab schon, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und sein Weib und seine Kinder und seine Brüder und seine Schwestern, dazu auch seine eigene Psyche, sein eigenes Ich-Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Wieso erwartet der Herr Jesus Hass gegen all unsere liebsten Angehörigen und die eigene Seele dazu? Hat nicht Tropisch ein Büchlein geschrieben, liebe dich selbst? Sollen wir uns denn wirklich hassen? Und Weib und Kind und Vater, Mutter, Brüder, Schwestern? Das Wort hassen hat ja nicht den üblichen Sinn. Das Wort hassen hat ja den Sinn wie in Römer 9, Jakob habe ich geliebt und Esau habe ich gehasst. Und das bedeutet ja dort nur, beide konnten ja nicht die Auswahllinie weiterführen, sondern nur einer. Einen hat Gott erwählt. Und das bedeutet da das Wort Liebe, Erwählung, an die erste Stelle setzen. Und Hass bedeutet dann an die zweite Stelle rücken. Und so heißt dieses Wort Lukas 14, 26 nichts anderes, als dass du, wenn du Jesus folgst, er allerdings von dir erwartet, alles andere an den zweiten Platz, sogar den Ehepartner. Mutter, Vater, Brüder, Schwestern, Kinder und die eigene Psyche dazu, ihn unbedingt den Ersten sein lassen. Das kann man so machen, aber muss man nicht so machen, wie es Dora Rappert in der Verlobungszeit geschrieben hat, oder wahrscheinlich ihr Verlobter war es Karl Heinrich Rappert, der Dora Rappert schrieb, weißt du, den Herrn Jesus habe ich 100-mal lieber als dich. Die bekannte, begnadete Liederdichterin und spätere Hausmutter von St. Kreschona bei Basel in der Schweiz. Im Übrigen sind die gar nicht so zu bedauern, die auf diese Art und Weise gehasst werden. Denn was könnte es Schöneres geben und passieren, als dass in einer Ehe Jesus der Dritte im Bunde ist oder der Erste? Dass, wenn die Liebe des Menschen mal am Ende ist, eine andere, eine göttliche Liebe vorhanden ist, die Liebe Gottes, die alles trägt und auffängt. Aber weshalb habe ich heute Abend Lukas 14, Vers 28 angeführt? Auch deswegen nicht, sondern aus einem anderen Grunde. Meinen wir, dass Gott in seinem Wort uns Ratschläge gibt, die er nicht zuvor selber befolgt? Wenn er sagt, liebet eure Feinde, tut er es zunächst einmal selber. Sonst würde er von uns etwas verlangen, was ethisch höher wertig wäre als sein eigenes Verhalten. Und das ist ja unmöglich. Wenn Gott uns rät, vor dem Bauen eines Turmes, eines Wohnblocks, eines Hauses oder aber auch im Gleichnis übertragen, Turm der Jesus-Nachfolge, zuvor die Kosten zu überschlagen, ob man es habe hinauszuführen, ob es ganzer Ernst ist oder nur eine halbe Sache, dann handelt Gott und Christus zuerst einmal selber so. Und als der Vater und den Sohn die Welt geschaffen haben, da war das nicht ein Glücksspiel. Naja, wir probieren halt mal. Wenn wir Glück haben, dann gerät es. Und dann werden die Wesen, die wir schaffen, gehorsam sein. Und sonst müssen wir sehen, was wir da machen können, um die verfahrene Situation in letzter Minute zu retten. so nicht. Und so soll heute Abend einmal die Rede sein von dem Plan der Zeitalter oder der Äonen. Das griechische Wort für Zeitalter heißt Äon. Wer nicht eine konkordante Wiedergabe hat mit der Stichwort Konkordanz hinten dran, tut sich da etwas schwer mit seiner Bibel, denn das Wort Äon wird leider mal so übersetzt. Heute Abend muss ich also einige Male die Übersetzer korrigieren. Das ist nicht als Hochmut gemeint, das muss ich eben machen, weil die meisten nicht den griechischen Text vor sich haben. Die Bibel spricht von Zeitaltern Gottes, von Äonen. Die Zahl dieser Äonen weiß ich nicht. Ich sage, es gibt mindestens 5, denn die Schrift spricht von vergangenen Äonen oder Zeitaltern, Prediger 1, Vers 10, Mehrzahl, also mindestens 2, von zukünftigen Äonen, Epheser 2, Vers 7, Mehrzahl, also mindestens 2, und von dem gegenwärtigen Äon, welcher genannt wird, der Böse, Galater 1, Vers 4, in dem wir jetzt noch drinstehen. Ich lasse die Zahl mit Absicht offen und sage mindestens 5. Wenn es Gott gefallen hätte, dass wir es ganz genau wissen, hätte er uns die Zahl ja mitteilen können und es nummerieren können. Wir Mitteleuropäer und gerade wir Deutschen, wir haben ja gern eine Sache im Griff. Und im Computerzeitalter geht es fast überhaupt nicht mehr ohne Zahlen ab. Alles muss unbedingt nummeriert werden. Wenn man Bücher bestellen will im Buchhandel, muss man die schon in eine 5-, 6- oder 7-stellige Zahl verwandeln. Dann kriegt man die Bücher, sonst ist schon schwierig. Und so gab es auch schon Brüder, die wollten es nun ganz genau wissen und haben dann die Äonen und die Haushaltungen des Planes Gottes nummeriert und einen fix und fertigen Kalender Gottes gedruckt. So und so viel Äonen und so viel Haushaltungen gibt es, haben sie gesagt. Aber man wird das unangenehme Gefühl nicht los. Mir ging das jedenfalls so. Wenn wir meinen, wir haben nun einen ganz genauen Fahrplan, dann stimmt es an irgendeiner Stelle doch nicht. Gott will es offensichtlich nicht, dass wir alles so meinen, im Griff zu haben. Wir müssen ruhig auch einiges offen lassen. Das Ziel nicht, aber die Zahl und den Weg. Mindestens 5 Zeitalter Gottes. Ich persönlich glaube, dass es weit mehr sind als 5, denn noch im letzten Kapitel der Bibel, Offenbarung 22, Vers 5, wo der Blick des Sehers ja bereits mindestens im übernächsten Äon angekommen ist, neuer Himmel, neue Erde, noch da heißt es, Offenbarung 22, 5, sie werden königlich herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nein, so heißt es eigentlich nicht, sondern in die Äonen der Äonen, in die Zeitalter der Zeitalter. Denn unter Ewigkeit stellen sich die meisten eine Unendlichkeit vor und davon kann man ja keine Mehrzahl bilden. Hier steht aber die Mehrzahl, also geht es nicht um Unendlichkeiten, sondern um Äonen. Noch da heißt es, in die Äonen der Äonen hinein werden sie königlich herrschen. Das bedeutet aber nicht, dass es nun etwa eine unbegrenzte Kette göttlicher Zeitalter gäbe, sondern wie jeder einzelne Äon Anfang und Ende hat, so haben auch die Äonen insgesamt Anfang und Ende. Und es gab eine Zeit vor den Äonen, vor den Zeitaltern. 1. Korinther 2, Vers 7 und Judas Brieflein 25. Und es gibt auch einmal einen Abschluss oder Vollendung der Äonen, Hebräer 9, 26. Wie jeder einzelne Äon einen Abschluss hat, eine Vollendung, auch dieser jetzige, Matthäus 13, 49, Ernte, so auch alle Äonen ins Gesamt. Stellen wir uns das aber bitte nicht vor wie einen Computer, den Gott gefüttert hätte vor Grundlegung der Welt und vor den Äonen und hat seinen Heilsplan eingegeben, programmiert. Heute wird so vieles mit Computern gemacht. Wir sind in ein kaltes, sachliches Zeitalter eingetreten, wo, wie gesagt, alles nach Nummern läuft und die sind ohne Emotionen. Und Computerfachleute sind in der Regel sachliche Leute, manchmal etwas kalt in der Art. Hoffentlich ist ja keiner. Ja, das müssen Sie ja auch in Ihrem Beruf. Da kann man ja nicht lachen oder weinen. Der Computer lacht oder weint auch nicht. Aber es ist nun eben anders mit unserem Gott und seinem Plane. Gott steht nicht dabei, entschuldigen Sie den profanen Vergleich, und guckt so vom Himmel herunter, was passiert da jetzt gerade wieder da unten? Ach so, mein Sohn wird gekreuzigt, läuft richtig, das ist ja so vorgesehen. Was ist jetzt? Jahr 70, Titus zerstört Jerusalem, jawohl, läuft richtig. Was kommt jetzt? Die endzeitigen Gerichte und so weiter, die Weltkriege, jawohl, das muss so kommen, läuft in Ordnung. Sondern wir erinnern uns doch bitte, dass der Herr Jesus Tränen vergossen hat über Jerusalem. Und im Alten Testament heißt es, einmal in all unsere Bedrängnis war er bedrängt. Gott kann Zeiten beschleunigen, Gott kann Zeiten verkürzen, Gott kann Zeiten verzögern. Und trotzdem ist er derjenige, der sagen kann, der ich im Anfang das Ende verkündige. Er ist sich seines ganzen Weges und Planes bis zum Ende hin bewusst. Verhältnis des Vaters und des Sohnes zu den Äonen, zu den Zeitaltern. Der Vater hat einmal einen wunderbaren Titel in 1. Timotheus 1, Vers 17. Dort wird er genannt der König der Äonen. Der König der Äonen. Wir müssen also heute Abend einmal eine ganze Reihe von Bibelstellen aufschlagen. Alle betreffen das Thema Zeitalter, haben nicht nur einen einzelnen Text. 1. Timotheus 1, Vers 17, dem Könige der Äonen, aber dem unverweslichen, unsichtbaren, alleinigen Gott sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit, nein, sondern dasselbe Wort Äonen, hineinwährend in die Zeitalter der Zeitalter. Amen. König der Zeitalter. Er hat sie alle im Griff. Er weiß, was jedes für einen Inhalt hat. Er thront königlich auch über dem gegenwärtigen bösen Äon. Nichts entzieht sich seiner Kontrolle, wenn er auch nicht alles selber tut und wenn auch nicht alles ihm wohlgefällt, was in diesem bösen Äon geschieht. Der Sohn Jesus Christus ist der Schöpfer der Äonen. Durch den Sohn hat der Vater die Äonen gemacht. Hebräer 1, Vers 2. Dort steht nicht, wie die Übersetzer leider sagen, durch den er die Welten gemacht hat, da steht nicht Kosmos, sondern dort steht Äon, die Zeitalter hat der Vater durch den Sohn gemacht. Und nun gab es einmal eine Zeit, ja, so darf ich mich fast nicht ausdrücken, da waren noch nicht die Zeitalter, da liefen die Äonen noch nicht. Da war der Raum noch nicht gesetzt und die Zeit noch nicht gemacht. Weder Kosmos noch die Äonen war da. Und da die Schrift uns darüber etwas sagt, dürfen wir auch danach fragen. Luther soll ja geantwortet haben auf die Frage, was war vor Grundlegung der Welt? Da hat sich Gott der Vater hingesetzt und Ruten geschnitzt für Leute, die so vorwitzig fragen. Aber es ist nicht vorwitzig, es ist biblisch legitim, wo die Bibel Antworten gibt, da darf man auch fragen und sich das dann beantworten lassen. Was war vor Grundlegung der Welt, des Kosmos? Anders gefragt, was war vor den Äonen? 1. Korinther 2, Vers 7. Vor den Äonen hat Gott schon an uns gedacht. Auf Golgatha hat der Herr Jesus an uns gedacht. Er hat auch an mich gedacht, als er rief, es ist vollbracht, heißt es in einem Liede mit Recht. Aber schon früher, schon vor Grundlegung des Kosmos, räumlich gesprochen, oder schon vor den Äonen, zeitlich gesprochen. Schon da hat er an uns gedacht. Und das steht 1. Korinther 2, Vers 7, wo die Rede ist von einer Weisheit, nicht der Fürsten dieses Äons, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die verborgene, welche Gott zuvor bestimmt hat, vor den Zeitaltern, sagt hier die Elberfelder Übersetzung richtig, vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Verborgene Gottes Weisheit, vor den Äonen zuvor bestimmt. Für uns, damals haben Vater und Sohn schon an uns gedacht. Jetzt gehen wir also einmal zunächst ganz weit zurück, in die Zeit, in Anführungsstrichen, vor den Zeiten, vor den Zeitaltern. Es geht ein bisschen über unser Vorstellungsvermögen hinüber heute Abend. Das älteste Wort in der Bibel steht wohl in Psalm 2, Vers 7. Wir haben eine Reihe von Schriftstellen, ein gutes Dutzend mindestens, die uns etwas sagen, was vor 1. Mose 1, Vers 1 geschehen ist. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. So beginnt unsere Bibel. Was war denn davor?
Da gibt es tatsächlich Stellen, die sagen uns etwas darüber.
Und mit anderen Brüdern bin ich der Meinung, dass Psalm 2, Vers 7 uns am weitesten zurückschauen lässt. Psalm 2 ist ein Christus-Psalm und in Vers 7 redet dieser Christus selber und sagt: Vom Beschluss will ich erzählen, Jehova, Yahweh, der Seiende, der Vater ist hier gemeint, hat zu mir gesprochen: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Nun ist Gott aus der Gotteseinsamkeit in die Gotteszweisamkeit getreten. Nun kann er beginnen, seine Liebe zu entfalten, denn dazu braucht man ein Du. Nun kann er seine ganze Gottesfülle vorab ergießen in den Sohn, in welchem wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Kolosser 2, Vers 9. Und man kann den Plan Gottes auf eine kurze Formel bringen. Was will Gott? Gott war einmal alles in einem, vor dieser Zeugung des Sohnes aus dem Vater. Dann wurde er alles in Zweien, dann wird er alles in Vielen. Zum Schluss will er werden, 1. Korinther 15, Vers 28, Gott alles in allen, nicht über allen. Das ist ein Unterschied. Alles über allen ist er heute schon natürlich. Alles in allen ist Gott heute noch nicht. Wohl in der Gemeinde, da soll Christus heute schon alles und in allen sein. Wo sind wir heute bei diesem Plane Gottes? Wo stehen wir heute? Gott alles in allen? Nein, das ist noch in weiter Ferne. Gott alles in vielen. Gott alles in einem, Gott alles in zweien, damals als Psalm 2, Vers 7 geschah. Und nun will er seine Gottesfülle auch in uns ergießen, auf dass auch ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes, Epheser 3, 19. Und schließlich Gott alles in allem, das ist der Plan Gottes. Bei der Gelegenheit möchte ich noch sagen, fallen wir bitte nicht darauf herein, wenn in manchen Predigten, gedruckt oder gesprochen oder im Radio, die Rede ist, und das klingt sehr fromm, ist aber biblisch falsch: Gott habe uns als seine Kinder adoptiert. Das wäre ja auch schön, wenn das die Schrift sagen würde und anderes nicht, dann müssten wir uns damit zufrieden geben und herzlich dankbar sein. Aber die Schrift sagt doch mehr, nicht Adoptivkinder. Lassen wir uns da bitte nicht drauf ein. Das grenzt an antichristliche Verfälschungstheologie. Auch der Herr Jesus ist nicht Gottes Adoptivsohn, wie manche sagen, sondern da steht's doch, gezeugt und geboren. Und auch wir sind aus Gott geboren. Zeugung und Geburt. In der griechischen und hebräischen Sprache fließt das zu einem Begriff zusammen, das Wort. Der erste Johannesbrief sagt es uns verschiedene Male: Wir sind aus Gott geboren, nicht Adoptivkinder. Nicht wahr? Das ist ein Unterschied. Vielleicht sind Sie auch schon mal in die peinliche Lage gekommen. Da kommt man in eine Familie, da ist vielleicht gerade Geburtstag, das Töchterlein wird 7 Jahre alt. Ach, sagen wir, das ist aber auch dem Vater aus dem Gesicht geschnitten. Und nachher nimmt uns jemand beiseite und sagt: Also hören Sie mal, das stimmt nicht, das ist der zweite Vater, der ist angeheiratet, das ist ihm nicht aus dem Gesicht geschnitten. Das ist eine peinliche Situation. Neulich ist mir das in Berlin noch passiert, da wurde mir die Cousine eines bekannten Bruders vorgestellt. Ja, ich sage, das sieht man gleich am Gesicht. Nachher hieß es, ist doch angeheiratet, ist doch gar keine Blutsverwandtschaft. Ja, das ist ein bisschen peinlich. Adoptivkinder oder gezeugt und geboren, das ist eben nicht dasselbe. Und das ist keineswegs dasselbe, ob wir Adoptivkinder Gottes sind oder echte Gezeugte und Geborene. Im letzteren Fall ist also zu erwarten, dass wir uns ganz natürlicherweise, normalerweise, geistlich natürlicherweise in das Bild dessen verwandeln und immer mehr es zum Ausdruck kommt, je älter wir werden im Glaubensleben, das Bild dessen, aus dem wir gezeugt und geboren sind, der himmlische Vater. Es ist also normal, dass ein Gotteskind, je älter es wird geistlicherweise, dass es umgestaltet wird und die Züge des himmlischen Vaters immer deutlicher hervortreten. Zumal wir dann nicht von zweien noch abstammen, sondern nur von einem. Dem sollen wir im Endeffekt vollkommen gleichen. Und das ist geistlicherweise normal, weil es ja Zeugung und Geburt war aus ihm. In 1. Timotheus 6, Vers 13 steht das Wort nach dem Grundtext. Karl Geyer hatte an diesem Ausdruck besonders große Freude und hat es oft zitiert. 1. Timotheus 6, Vers 13. nicht wie oberflächliche Übersetzungen sagen, der alles am Leben hält, erhält, sondern zoogonuntos ta panta, der das all ins Leben zeugt. Und da macht Gott bei der Gemeinde heute einen Anfang. Die Erstlinge aus Israel und die Erstlinge aus den Nationen sind bei diesem Vorhaben Gottes, das All aus dem Zustand der Schöpfung in den der Zeugung überzuführen. Erstlinge, Anfang, noch nicht alles. Das geht hervor aus Jakobus 1, Vers 18. Dort wird es klar gesagt, dass das, was heute gläubig wird, nicht alles ist, sondern der Anfang, die Erstlinge. Jakobus 1, Vers 18. In diesem Brief, den Luther nicht so sehr geschätzt hat, wo wir uns auch manchmal schwer tun mit manchen Äußerungen, etwa in der Rechtfertigungslehre, und mit Paulus in Konflikt geraten. Arthur Muhl hat darüber kürzlich mal geschrieben in Gnade und Herrlichkeit. In diesem Brief steht aber Jakobus 1, Vers 18 ein wunderbares Wort, das könnte Paulus geschrieben haben. Das deckt sich völlig mit Paulus. Nach seinem eigenen Willen hat er, der Vater, uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt, auf dass wir eine gewisse Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Der Gott, der die gesamte Schöpfung in die Zeugung letztlich überführen möchte, hat bei diesen Erstlingen einen Anfang gemacht. Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe. Wir sind bereits ins Leben gezeugt und können nun Gottes Wort verstehen, können nun ihn zu uns reden lassen, können nun beten, können antworten, können ein Leben der Gemeinschaft mit ihm führen. Als nun der Sohn gezeugt war, da haben Vater und Sohn zunächst einmal miteinander geplant. Und das nennt Epheser 3, Vers 11 einmal Vorsatz der Äonen, Vorsatz der Zeitalter. Wollen wir es wörtlich lesen? Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 11, Elberfelder Bibel, nach dem ewigen Vorsatz. In der Fußnote steht es aber genauer, nach dem Vorsatz der Zeitalter. Nach dem Vorsatz der Äonen, den er gefasst hat in Christo Jesu, unserem Herrn. Vorsatz der Äonen. Vater und Sohn haben sich etwas vorgenommen und das haben sie ganz allein und ganz privat miteinander ausgemacht. Da war niemand anders dabei. Das weiß ich aber hundertprozentig. Warum? Es war ja noch niemand geschaffen. Es war ja vor Grundlegung des Kosmos und vor den Äonen. Da haben sie einen Vorsatz gefasst, einen Plan der Äonen. Und ich kann ja nur versuchen, das mit völlig unzureichenden menschlichen Worten ein bisschen anzudeuten, nachzuzeichnen, was da für eine erhabene Unterhaltung stattgefunden hat zwischen dem Vater und dem Sohne. Erich Sauer hat das ja auch in seinen Büchern versucht, dieses göttliche Geschehen vor Grundlegung der Welt darzustellen zwischen Vater und Sohn. Wenn wir Wesen ins Dasein rufen, die keine Roboter sind und Automaten, sondern die lieben können, der Computer und der Roboter können nicht lieben, die können funktionieren oder nicht funktionieren, aber sie können nicht lieben oder hassen, höchstens mal in Science-Fiction-Filmen, aber nicht in der Wirklichkeit. Wenn wir Wesen schaffen wollen, die lieben können, dann kann das nur in Freiheit geschehen, in einer gewissen Freiheit. Liebe oder Zwang und Druck ist nicht möglich, sondern bedarf einer freien Hingabe. Wenn wir solche Geschöpfe schaffen, die lieben sollen können, dann müssen sie auch die Möglichkeit haben, des Nein, des Hasses, des Neinsagens, des Aufruhrs, der Rebellion. Und Gott möchte geliebt werden von Wesen, die ihn nicht lieben müssen und freiwillig doch sagen, ich will dich lieben, meine Stärke. Gott will Gehorsam von solchen Wesen, die nicht gehorchen müssen und sich doch freiwillig entschließen, oh Gott und Vater, ich gönne doch anders. Aber ich will dir gehorchen, nicht aus Zwang oder Druck, sondern aus freiem Willen, weil ich merke, Gehorsam lohnt sich, mit allem anderen mache ich mich letztendlich kaputt, zerstöre mich selber und plage mich und meine Umgebung. Ich will gehorchen, ich will dich lieben, ich muss es nicht, ich gönne doch anders. Gott will geliebt werden von Wesen, die ihn nicht lieben müssen. Er will den Gehorsam von solchen, die auch ungehorsam sein können und doch sagen, Herr, ich will dir folgen. Damit gingen der Vater und der Sohn ein Risiko ein, menschlich gesprochen. Ich nenne es gern ein kalkuliertes Risiko. Gott hat es in seinen Plan mit einkalkuliert. Und dann haben der Vater und der Sohn gesehen, wenn wir solche Wesen schaffen, Geisterwelt, Menschenwelt, die können Nein sagen, die werden Nein sagen, die werden in Sünde und Schuld fallen und es kommt zu einer Lawine von Fluch und Tod und Verderben. Und was machen wir dann? Bist du, mein lieber Sohn, bereit, dann in den Riss zu treten? Es würde allerdings nichts Geringeres bedeuten, als dass du selber dich völlig opferst und hingibst und dich erniedrigst von Stufe zu Stufe. Philipper 2, 5 bis 11. Und dann hat der Sohn geantwortet, was Paul Gerhardt in dem Liede sagt, ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. Ja, Vater, ja, leg auf, ich will's gern tragen. Damit Sie nun nicht denken, der Heinz Schumacher oder auch der Paul Gerhardt, die hatten halt eine gute blühende Fantasie, die haben sich das so vorgestellt, muss ich jetzt das durch eine Bibelstelle belegen. Vor Grundlegung der Welt haben der Vater und der Sohn nicht nur den Vorsatz der Äonen gefasst, Epheser 3, 11, nicht nur die Gemeinde auserwählt vor Grundlegung der Welt, Epheser 1, 4, sondern auch die Frage der Sünde wurde angeschnitten. Und Jesus wurde als Lamm ersehen vor Grundlegung der Welt. 1. Petri 1, Vers 19 und 20. Jesus als Lamm ersehen vor Grundlegung der Welt. Nicht als Löwe, als Lamm. Gott sei Dank als Lamm. Und Lamm bedeutet immer der Gekreuzigte. Das Kreuz von Golgatha war die Schlachtung des Lammes Gottes. Ein Lamm wie geschlachtet, Offenbarung 5. In seiner Eigenschaft als der Gekreuzigte, als der, der den Weg des Leidens, der Passion geht, bis zum Tode am Kreuz, wurde der Sohn vor Grundlegung der Welt vom Vater ersehen und er gab dazu sein Ja. Und so wissen wir, dass Gott wirklich nicht einer ist, der auf gut Glück eine Schöpfung baut, mal sehen, ob es gelingt oder ob die alle Nein sagen, dann müssen wir uns was einfallen lassen. So nicht, sondern vor Grundlegung der Welt hat der Vater sich hingesetzt und die Kosten überschlagen, hat er selber Lukas 14, Vers 28 befolgt. Und Jesus Christus wird ja in der Bibel genannt, der Logos, das Wort. Johannes 1, Vers 1, im Anfang war das Wort, im Anfang war der Logos. Logos heißt Wort, Logos bedeutet aber auch Rechnung, Logik, die Logik des Planes Gottes. Gott hat seine Rechnung gemacht mit dem einen Faktor, Jesus Christus, und nun weiß er, dass er nicht in den roten Zahlen bleibt mit seiner Schöpfung, dass auch nicht einmal alles 0 zu 0 aufgeht. In Römer 5, zweite Hälfte, lehrt Paulus, Römer 5, 12 bis 21, dass der Herr Jesus all das wieder gut macht, was seit Adams Fall an Negativem in die Welt gekommen ist. Wie von Adam her durch seine Ungehorsamstat Sünde und Tod zu allen hindurchgedrungen, so kommen Leben und Rechtfertigung zu allen durch Jesus Christus. Wie? So. Eine göttliche Gleichung. Römer 5, Vers 12. Das hat aber dem Heiligen Geist noch nicht genügt. Damit war er nicht zufrieden. Der Herr Jesus ist nicht der, der all das, was der Teufel Sünde und Tod anrichten, so gerade wieder gut macht. 0 zu 0 geht's auf. Sondern da ist der Heilige Geist dem Apostel Paulus dazwischen gefahren. Römer 5, 12 bis 21, können Sie das mal nachlesen. Wie? So, sagt Paulus auf der einen Seite. Und dann sagt er dazwischen noch etwas anders. Um wie viel mehr? Das ist also Gott noch zu wenig. Das ist auch nicht falsch. Wie? So. Jesus macht alles wieder gut. Aber das ist noch zu wenig. Es geht nicht auf 0 zu 0, sondern es bleibt ein unendliches Guthaben übrig durch das Kreuzessterben Jesu Christi. Das ist der Kostenfaktor, um dessen Willen er nie in den roten Zahlen bleibt. Mag es auch zuweilen so scheinen. Vergangene Äonen. Nach der Planung kam dann die Ausführung und erst als der Herr Jesus sich bereitgestellt hatte, das Lamm zu werden, das der Welt Sünde trägt, erst dann wurde mit dem Bau der Schöpfung begonnen, wurden die Äonen gemacht, wurde der Kosmos geschaffen. Bevor also der Fall geschah, bevor die Wesen, die fallen würden, überhaupt in Erscheinung getreten waren, da hat Gott schon den Heiland bereitgestellt. Keinerlei Unklarheit, kein Spekulantentum und Glücksrittertum, sondern alles vorher bereitgestellt. wenn manches Mütterlein nachts neben dem Bett auf dem Schränkchen so Tropfen hat und wenn es nachts mal schlecht wird, dann nimmt sie die gleich. Oder wenn bei schwierigen Fluchverhältnissen auf dem Fluchplatz die Feuerwehr schon da ist, bevor das Flugzeug überhaupt zur Landung ansetzt, dann sind es ganz schwache, unzulängliche Beispiele für das, was Gott gemacht hat. Ehe die Wesen da waren, die je fallen könnten, war schon der Retter, der Heiland da und hatte dem Vater sein Ja gegeben. Ja, und dann kommen die vergangenen Äonen. Und welches Kapitel unserer Bibel müssen wir nun aufschlagen, wenn wir etwas über vergangene Zeitalter erfahren wollen? Ich meine das erste. 1. Mose 1. 1. Mose 1 ist ein wunderbares Kapitel. So wie die Genesis überhaupt ein wunderbares Buch ist, das erste Buch Mose, das Buch aller Anfänge, so ist auch das erste Kapitel ein wunderbares Kapitel. Das zeigt schon, was Gott will. Ein ganzes Gottesprogramm mit seiner Schöpfung. Wo Chaos ist, Finsternis, Unordnung, da brütet der Geist Gottes darüber, um aus dem Chaos, dem Tohuwabohu, dem gerichtsmäßigen Durcheinander, einen Kosmos, etwas Geordnetes und schön Geschmücktes zu machen. Das will er auch tun bei dir und mir, bis der Mensch im Bilde Gottes erscheint. Tja, nun muss ich leider feststellen, schon der allererste Vers unserer Bibel ist bei den Auslegern umstritten. Ausleger haben leider häufig Streit miteinander, keinen bösen und hoffentlich auch nicht in böser Gesinnung. Aber sie gehen verschiedene Wege der Erkenntnis. Und das ist schon so bei dem allerersten Vers in unserer Bibel. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Erstens die Himmel und dann die Erde. Das deckt sich sogar mit der Wissenschaft. Ja, sagen manche, das ist die Überschrift. Das ist die Überschrift. Und dann hat sich Gott an die Arbeit gemacht und da lagen eben wie auf einem Bauplatz so allerlei ungeordnete Brocken herum. Die hat dann Gott geordnet und gebaut. Man kann es auch anders sehen. Man muss es auch anders sehen. Wer die Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit abonniert hat, die wir im Paulus Verlag in Heilbronn herausgeben, der hat vielleicht in den letzten Heften auch den Artikel gelesen von Wolfgang Jugel über 2. Petri 3, verborgene Wirklichkeiten. Da hat er etwas darüber geschrieben, über die endzeitlichen Spötter, die da sagen, es wird nie ein Gericht kommen und es wird auch keine Wiederkunft geben und es läuft alles gleichsam weiter, gleichmäßig weiter. Auch in der Vergangenheit gab es nie gerichtsmäßige Umbrüche. Er zeigt, dass diese Spötter, die mit Spötterei kommen in den letzten Tagen, durchaus wissenschaftliches Gewand tragen können. Das hat er sehr fein dargestellt. 2. Petri 3 sagt uns, da war schon mal ein Kosmos und der ging im Wasser unter. Und dann haben wir einen jetzigen Kosmos und es kommt noch einmal ein Kosmos. Ja, denken manche, das erste war vor der Sintflut und dann kam die Sintflut und nun haben wir einen jetzigen Kosmos. Nein, nein. Das, was da im Wasser unterging, dieser erste Kosmos, der da zerstört wurde, das war nicht der Kosmos vor der Sintflut. Denn jetzt müssen wir genau hinschauen in 2. Petri 3. Ich lese mal 5 bis 7. Denn nach ihrem eigenen Willen ist ihnen dies verborgen, dass von alters her Himmel waren und eine Erde, entstehend aus Wasser und im Wasser durch das Wort Gottes, durch welche der damalige Kosmos vom Wasser überschwemmt unterging. Die jetzigen Himmel aber und die Erde sind durch sein Wort aufbewahrt für das Feuer behalten auf den Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Schon einmal gab es einen Kosmos, Achtung, bestehend aus Himmel und Erde. Und denen wird gegenübergestellt die jetzigen Himmel und die jetzigen Erde. Schon einmal gab es Himmel und Erde, durch Wasser untergegangen. Jetzt gibt es Himmel und Erde, deren Untergang geschieht einmal durch Feuer. Aber ich darf beruhigend sagen, der Weltuntergang ist heute oder morgen noch nicht zu erwarten. Nicht einmal der Erduntergang ist heute oder morgen zu erwarten. So etwas muss man auch mal sagen im Atomzeitalter. Bis zum Weltuntergang sind es noch mindestens 1007 Jahre. Dieser Satz stammt nicht von mir, den hörte ich schon kurz nach dem letzten Weltkrieg auf Jugendfreizeiten. Und Brüder haben uns gesagt, da kommt eine Endzeit, die hat 7 Jahre, letzte Danielsche Jahrwoche. Und die hat ja heute noch nicht begonnen. Sie kann bald beginnen, ich weiß es nicht. Und dann kommen 1000 Jahre. 1007 Jahre. Dann erst geht diese alte Welt unter durch Feuer Gottes. Aber zurück zu 1. Mose 1. Da war schon einmal ein Kosmos. Und nun lesen wir 1. Mose 1 mit anderen Augen. Der erste Vers unserer Bibel ist nicht die Überschrift, sondern ist der Bericht von einer allerersten Urschöpfung Gottes. Im Anfang schuf Gott erstens die Himmel und dann die Erde. Da ist noch nicht die Rede von dem Menschen. Und wenn die Wissenschaftler mit ihren Jahrtausenden ankommen und Jahrmillionen und Milliarden, und dann brauchen wir gar keine Ängste bekommen mit unserer Bibel, unser Gott ist groß, was Zeit und Raum betrifft, wir haben keinen kleinen Gott, einen unermesslich großen Gott. Und dann kannst du mit der größten Gemütsruhe antworten, im ersten Vers meiner Bibel, da bringe ich schon Milliarden. Noch nicht da. Der erste Mensch ist Adam, laut Paulus. Und wenn da diese Neandertaler oder andere Wesen waren, solange nicht Adam geschaffen war mit dem Odem Gottes, war der Mensch noch nicht da. Lief das jedenfalls in Gottes Augen unter der Rubrik Tiere. In 1. Mose 1, da bringe ich Äonen unter. Laut Pfarrer Böhmerle Langensteinbach, der dort am Anfang dieses Jahrhunderts gewirkt hat, soll man die Bibel perspektivisch lesen. Das heißt, was weit zurückliegt oder weit in der Ferne, ist mit verkürzten Linien gezeichnet. Ich war in Zeichnen immer schlecht in der Schule, aber das weiß ich doch, wenn ich etwas zeichnen will, das weit weg ist, muss ich es kleiner machen. Und so ist das auch in unserer Bibel, während der gegenwärtige böse Äon, der ist breit ausgeführt in unserer Bibel. So sind die vergangenen Äonen und die künftigen Äonen ganz kurz in ein, zwei Kapiteln jeweils am Anfang und Schluss unserer Bibel dargestellt. Äonen der Urschöpfung, Äonen des Falles Satans, in denen er den Kosmos mit hinabriss, und dann kam 1. Mose 1, Vers 2 und die Erde wurde ein Tohu Wabohu. Tohu Wabohu ist Ergebnis göttlichen Gerichtes. Ich habe mir da vermerkt an der Stelle einige Parallelstellen. Wir können die jetzt nicht alle lesen, aber ich nenne sie wenigstens. Jeremia 4, Vers 23, Jesaja 45, 18, Jesaja 34, 11. Aus diesen Stellen geht hervor, dass Tohu und Bohu, Wüst und Leer, Ergebnis göttlichen Gerichtes ist und Gott das nicht so im Anfang geschaffen hat. Und so ist es sicher berechtigt, wenn man zwischen dem ersten und dem zweiten Vers der Bibel jenen Fall sieht, jenen ersten Sündenfall in der Geisterwelt, noch nicht in der Menschenwelt. Jesaja 14, Vers 14. Luzifer sprach in seinem Herzen, ich will hinauf, mich gleich machen dem Allerhöchsten. Und dann kam der Fall in der Geisterwelt und dann kam Finsternis. Und was wir dann in 1. Mose 1 lesen, ist nicht mehr Urschöpfung, ist Wiederherstellung im Sechstagewerk. Nun haben wir es mit diesem Kosmos zu tun, den jetzigen Himmeln und der jetzigen Erde, die nicht durch Wasser, sondern durch Feuer untergehen werden. Dreimal schafft Gott Himmel und Erde. Und die dritten sind es, von denen Petrus sagt, wir warten auf neue Himmel und neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. In 1. Mose 1 können sie Milliarden Lichtjahre unterbringen und in 1. Mose 1 können wir alle vergangenen Äonen unterbringen. Äonen der Urschöpfung, des Falles in der Geisterwelt, das sind ja nicht alles Dinge von 5 Minuten gewesen, sondern über lange Zeiträume sich erstreckend, dann die Wiederherstellung im Sechstagewerk und dann der Paradieses-Äon. Und dann kommt nun der jetzige Äon. Er hat in Galater 1, Vers 4 eine besondere Charakteristik, der böse Äon. Leute, die zur Selbstbemitleidung neigen, die haben jetzt Futter. Ach, ich armer Mensch, oh Gott, warum hast du mich ausgerechnet in diesem bösen Äon zur Welt kommen lassen und nicht in einem anderen? Dieser ist der Einzige, der genannt wird, der Böse. Warum nicht in dem herrlichen, lieblichen, des tausendjährigen Friedensreiches? Da braucht man keine Plaketten mehr, Schwerter zu Pflugscharen. Da sind sie zu Pflugscharen geworden. Da ist die totale Abrüstung und da gibt es keinen Krieg und keine Kriegsminister und keine Rüstungsbetriebe. Da brauchen die Grünen gar nicht mehr zu demonstrieren, denn da ist es alles durch Gottes Wirken so geworden, was wir in diesem Äon auch bei bestem Wissen nie und nimmer fertig bringen. Da jagen wir Illusionen nach. Wohl aber soll ein jeder Gläubige in seiner Umgebung ein Friedensträger und sogar ein Friedensstifter sein, sagt Jesus. Das wollen wir gerne. Also, der gegenwärtige böse Äon, wenn ein Mensch klagt und sagt, oh Gott, warum bin ich in diesem Äon auf dieser schrecklichen Erde? Dann lautet die Antwort, jawohl, einerseits ist dieser Äon ein solcher, der ist gekennzeichnet durch Krieg und Tod und durch Sünde und Schuld und Schmerzen und Katastrophen. Aber vergiss das andere nicht. In diesem Äon hast du Möglichkeiten wie in keinem anderen, Glied des Leibes Jesu Christi zu werden, zu den Erstlingen Gottes zu gehören, jetzt das Heil zu ergreifen und nicht nach Äonen langen Umwegen des Gerichtes auf einer Stufe, die nie an die heutige heranreichen kann. Das, was man heute haben kann in Christo Jesu, kann man so nie mehr haben. Erstling Gottes, Glied des Leibes Christi. Es gibt Züge Gottes, die fahren unwiderruflich ab. Das kann man nie mehr bekommen, was man heute haben kann. Auf dem Wege von Leid und Drangsal und Druck und Not, wie Jesus selber, umgestaltet zu werden und den Weg der Sohnschaft zu gehen. Ein böser Äon, aber auch ein Äon mit einzigartigen Chancen. Ein paar Worte möchte ich noch lesen, wo von diesem Äon die Rede ist. 2. Korinther 4, Vers 4 wird der Teufel genannt, der Gott dieses Äons, der die Sinne der Ungläubigen verblendet. Römer 12, Vers 2, werdet verwandelt in der Gesinnung und stellt euch nicht gleich diesem Äon. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, wird übersetzt, aber es heißt nicht Kosmos, es heißt Zeitalter. Seid nicht gleichförmig diesem Zeitalter. Römer 12, Vers 2. Und da geht es vor allen Dingen um die Gesinnung. Wir brauchen eine neue Gesinnung. Ich sagte dieser Tage an einem Ort, wäre das schön auf dieser Welt, wenn sie alle die Gesinnung hätten, Jesu Christi, und die Gesinnung, die wir untereinander haben sollen, die der Herr von uns erwartet, weil wir seinen Geist und seine Liebe im Herzen haben. Nämlich einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor, einer achte den anderen höher als sich selbst, lauter Liebe, lauter Demut, stellen wir uns das mal vor. Die Argentinier sagen zu den Engländern, sagte mal, wollt ihr nicht hier das Land behalten, da seid ihr doch schon so lange. Ach nein, danke, sagen die Engländer, ihr habt es doch so nah vor der Tür, nehmt es doch, wenn ihr schon so nah dran seid. Ach nein, bitte, nein, nehmt sie doch. Ach, teilen wir es uns vielleicht, ihr den Osten, wir den Westen. Nein, behalt es doch bitte ganz. Wir merken vielleicht daran, in was für einer ganz anderen Welt wir leben. Und Kennzeichen der Gesinnung dieser Welt ist die Machtgier und Lustgier und das Machtstreben und das Ich-Wesen in allen Variationen. Und da sollen wir nicht gleichförmig sein dem Wesen und der Gesinnung dieses Zeitalters, dieses Äons, dieses Machtstrebens und Luststrebens und was es alles für ein Streben ist. Ichhaft, ichhaft auf der ganzen Linie, sondern eine andere Gesinnung der Liebe, der Freude, der Demut. Dadurch geben wir uns auch vor den anderen zu erkennen als Menschen, die von Neuem geboren sind, und das beeindruckt die Welt mehr als ein frommer Spruch. Epheser 1, 21 spricht auch noch von diesem Äon und spricht auch gleich von dem Kommenden. Epheser 1, 21 ist gesagt, dass unser Herr Jesus Christus vom Vater erhöht worden ist. Über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem, Einzahl, in dem zukünftigen. Da ist also die Rede von diesem Äon und dem zukünftigen. Lassen Sie mich nur noch ein letztes zu diesem Äon sagen, bevor ich noch kurz etwas über die zukünftigen sage. Dieser Äon ist unterteilt in gewisse Abschnitte, die man Haushaltungen nennt. Paulus nennt sie so, Haushaltungen. Epheser 3, Vers 2, Haushaltung der Gnade. Epheser 3, Vers 9, Haushaltung des Geheimnisses. Da wage ich einmal eine Zahl zu nennen und sage, dieser Äon zerfällt in 7 Haushaltungen. Sie enden jeweils mit einem gerichtsmäßigen Abschluss und dann tut Gott etwas Neues. Ich will sie kurz aufzählen. Ich habe sie mal aufgeschrieben in einem kleinen Heft, Alles Weltgeschehen hat Sinn, dieses kleine blaue Heft. Das gegenwärtige böse Zeitalter zerfällt also in folgende Unterabschnitte. A, die Zeit der Urväter, Gerichtsende, die große Flut. B, die Zeit der Urvölker nach der Flut, Gerichtsende, Turmbau und Sprachenverwirrung. C, die Zeit der Patriarchen Israels, Gerichtsende, Israel in Ägypten. D, die Zeit des Gesetzes, Gerichtsende, assyrisches und babylonisches Exil, hernach Israel unter römischer Herrschaft. E, die Zeit des Erdenlebens Jesu, auch das eine besondere Haushaltung mit einem besonderen Gepräge, Anbruch des Königreiches Gottes. F, die Zeit der Gemeinde Gottes, die Haushaltung der Gnade oder die Haushaltung des Geheimnisses. Darin leben wir heute, hat auch ein besonderes Gepräge. Und da können wir nicht einfach die Bestimmungen einer anderen Haushaltung nehmen, etwa des Gesetzes und das wir heute geben. Da muss man unterscheiden. Nicht alles Wort Gottes gilt für alle Haushaltungen und alle Äonen, sondern manche, jede hat seine Ordnung. Und G, das Ende, Zeit des Endes dieses gegenwärtigen bösen Äons, 70. letzte Jahrwoche, Endzeit im engeren Sinne. Zurück zu Epheser 1, 21, da ist die Rede von dem gegenwärtigen Äon und dem Kommenden. Epheser 2, Vers 7 ist die Rede von den kommenden Zeitaltern. Epheser 2, Vers 7. Und was soll da geschehen? Ein tröstliches Wort für uns. Auf dass er, Gott, in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns erwiese in Christo Jesu. Gott hat so viel Gnade. Der Gott aller Gnade hat so viel Gnade, so viel Güte uns mitzuteilen, dass die Zeit dieses bösen Äons und unseres Lebens bei weitem nicht ausreicht dafür, sondern dass Gott auch nicht bloß ein kommendes Zeitalter braucht, um uns das alles zu geben. Dafür würde auch das Tausendjahrreich nicht ausreichen, sondern er braucht die kommenden Äonen dazu, um den ganzen Reichtum seiner Gnade und Güte gegen uns zu erweisen. Ganz gewiss nicht bloß zum privaten Gebrauch, sondern zum Weitergeben. Dieser Äon und der kommende. Der kommende Äon, das ist ja nun der Königreichsäon. Das ist ja nun der Äon des messianischen Friedensreiches auf Erden. Das ist der Äon, wie ich sagte, da sind die Schwerter in Pflugscharen verwandelt. Jesaja 2, 1 bis 4 kommt dann voll zur Durchführung unter der Friedensherrschaft Jesu Christi. Und dieses Reich, dieses Tausendjahrreich, von dem redet ja das Kapitel Offenbarung 20 und von dem reden viele, viele Stellen im Alten Testament in den Propheten von diesem Friedensreich des Messias auf Erden, wo Israel seine Rolle spielt, wo Jerusalem die Mitte ist. Es gibt eine Sünde nach Matthäus 12, 32, die bewusste Lästerung und eiskalte Ablehnung des Heiligen Geistes, wo man Jesu Werke für Teufelswerk wieder besseres Wissen ausgibt. Matthäus 12, Vers 32, diese Sünde kann nicht vergeben werden, sagt Jesus, in diesem Äon und dem Kommenden. Zwei Äonen lang kann diese Sünde, die die Pharisäer begangen haben, nicht Vergebung finden. Das ist sehr, sehr lange. Es gibt auch nicht nur den kommenden Äon, sondern die kommenden Äonen. Epheser 2, Vers 7. Und viele, viele Stellen, die die Übersetzer meistens übersetzen mit von Ewigkeit zu Ewigkeit, wo es aber wörtlich heißt, hinein in die Äonen der Äonen, wie das auch im letzten Buch der Bibel öfter so heißt, bis hin zu Offenbarung 22, Vers 5. Die kommenden Äonen, das finden wir dann in den drei letzten Kapiteln der Bibel, Offenbarung 20, Offenbarung 21 bis 22. Die kommenden Äonen, zunächst der tausendjähriges Reich. Dann kommt das Weltgericht, was gewiss auch keine Sache von 5 Minuten ist. Gott hat Zeit. Gott kann da sogar sich die Zeit nehmen, jedes unnütze Wort, das ein Mensch geredet hat. Und er brachte es nicht unter die Decke des Blutes Jesu Christi und erlangte keine Vergebung. Das alles kommt zur Sprache. Da verstehen wir, dass Jesus das nicht allein machen will als Weltenrichter, sondern eine Gemeinde braucht, die mit ihm richtet und mit ihm herrscht. Vom Teufel steht geschrieben, Offenbarung 12, Vers 12, er weiß, dass er wenig Zeit hat. Für Gott gilt das Gegenteil. Er weiß, dass ihm die Äonen zur Verfügung stehen. Und deshalb ist um Gott nicht Hektik und Nervosität, sondern tiefe Ruhe. Offenbarung 20 also, 1000 Jahrreich, dann Äon oder Äonen des Weltgerichtes und dann Äonen des neuen Himmels und der neuen Erde. Und da herrschen die Knechte Gottes und schauen sein Angesicht und werden ihm dienen hinein in die Zeitalter, der Zeitalter, ich weiß nicht, 6 oder 10 oder 20 oder 49. Und einmal aber sind die Äonen dann zum Abschluss gekommen. Und so lassen Sie mich zum Schluss noch nennen, die Stelle Hebräer 9, 26, die redet vom Abschluss der Zeitalter. Es klingt jetzt hochmütig, was ich sage, aber es ist nun eben so. Ich habe leider Hebräer 9, 26 nur in zwei Übersetzungen richtig übersetzt gefunden. Das war die konkordante Wiedergabe und das war ein vergriffenes Neues Testament nach Weizsäcker. Die Elberfelder Bibel sagt, Hebräer 9, 26, sonst hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an, jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter geoffenbart worden zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. Das klingt so, und die meisten anderen Bibeln auch, als wäre der Herr Jesus gestorben in der Vollendung der Zeitalter, als wäre damals die Vollendung der Äonen gewesen. Aber das stimmt doch gar nicht. Damals, als Jesus am Kreuze starb, da war die Mitte der Zeiten, aber nicht das Ende der Zeiten. Damals wurde noch nicht einmal dieser Äon vollendet. Der wird vollendet, wenn Jesus wiederkommt, geschweige die Vollendung der Äonen. Sondern der Sinn ist der, wie man das auch mit Fug und Recht übersetzen kann. Sonst hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Es wird also hier verglichen, das Werk Jesu Christi mit dem israelitischen Kult und Gottesdienst, wo immer wieder Opfer gebracht werden mussten, immer wieder alljährlich ging der hohe Priester nicht ohne Blut ins Allerheiligste. Aber nun Jesus, ein für allemal. Jetzt aber ist er einmal auf die Vollendung der Zeitalter hin geoffenbart worden zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. Die israelitischen Opfer immer wiederholt, Jesus aber ein für allemal, einmal bis zum Abschluss der Äonen reicht dieses Opfer völlig aus. Und was will Gott erreichen beim Abschluss der Äonen, bei der Vollendung der Zeitalter? Ich freue mich so über dieses Wort. Da steht einfach, was macht Gott mit der Sünde? Die wird eines Tages abgeschafft. Dann ist sie nicht mehr da. Die wird abgeschafft. Welch königliche Souveränität. Gott sagt eines Tages, die wird abgeschafft. Wie ein Bauer vielleicht sagt von seinem Vieh, also das Vieh schaffe ich jetzt mal ab, beschränke mich auf Getreidebau. Der Tod wird als letzter Feind hinweggetan, 1. Korinther 15, 26, die Sünde wird abgeschafft. Und dann ist es ja wohl nicht mehr möglich, meines Erachtens jedenfalls, Sie dürfen darüber anders denken. Aber wenn die Sünde abgeschafft wird, dann kann jener Lobpreis in Philipper 2, 10 und 11, der himmlischen, der irdischen, der unterirdischen, Jesus Christus ist Herr, nicht stattfinden mit der Faust in der Tasche, nicht stattfinden mit einem Herz voller Hass und Ablehnung gegen diesen Gott, denn das wäre ja noch Sünde, aber die Sünde ist abgeschafft. Die Sünde wird abgeschafft und der Tod als letzter Feind wird hinweggetan. Dazu braucht es noch viele Äonen, dazu braucht es noch schreckliche Gerichte. Aber wir danken unserem Gott, dass er der König der Äonen ist, dass er das Ziel festgelegt hat, dass er im Anfang das Ende verkündigen kann, dass er alles herrlich hinausführt und dass er auch mit diesem gegenwärtigen bösen Äonen, dessen Ende wir, wer weiß wie bald, stehen, dass er auch über diesen gegenwärtigen bösen Äon hinaus seinen Plan herrlich weiterführt. Es wird oft so dargestellt von manchen Evangelisten, jetzt haben wir eine herrliche Zeit, jetzt ist die Gnadenzeit und dann kommen lauter schreckliche Zeiten. Man kann das auch etwas anders sehen. Jetzt haben wir einen bösen Äon, zwar auf der anderen Seite der Tag des Heils, zwar mit Möglichkeiten, die so nie wiederkommen, ohne Gerichtsumwege direkt zu Jesus Christus, ohne die schrecklichen äonischen Gerichte zum Heil zu kommen und Erstling des Christus zu werden. Aber dieser Äon ist doch ein böser Äon. Guckt doch in die Zeitung, ist das ein böser Äon oder ist das tausendjährige Reich schon angebrochen? In den kommenden Äonen aber hat keiner mehr den Titel böser Äon, sondern über das tausendjährige Reich und die Äonen der neuen Erde und viele Gerichte führt Gott seinen Plan liebend weiter bis zum Ziel. Amen.